das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Der Begriff Strategie stammt vom Altgriechischen ab und bedeutet so viel wie Feldherrentum oder die Kunst, ein Heer oder einen Krieg zu führen. So gesehen gleicht es, bleiben wir beim Altgriechischen, einem Pleonasmus, wenn Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius nun eine Militärstrategie für die Bundeswehr vorstellt. Also eine Doppelung, aber vermutlich eine bewusste Betonung, um das Besondere dabei zu unterstreichen. Denn es ist das erste Mal überhaupt, dass es eine solche Leitlinie für die Zukunft der Bundeswehr in dieser Form gibt. Gleich ein Interview mit Boris Pistorius dazu. Zuvor fasst Claudia Buckmeier die Strategie zusammen. Zumindest die bekannten Punkte. Denn wesentliche Teile bleiben aus strategischen Gründen sicherheitshalber geheim.
Drohnen verändern die moderne Kriegsführung. Davon ist die Bundeswehr überzeugt und bildet nun vermehrt Drohnenpiloten aus.
Siehst du hier was? Warte mal.
Philipp ist seit 14 Jahren Soldat bei der Bundeswehr. Nun lernt er auf dem Truppenübungsplatz Munster, mögliche Ziele aus der Luft zu erkunden.
Da hatte ich nie mit gerechnet, dass es jetzt auch so extrem auch in Richtung Drohne geht. Das ist halt alles, glaube ich, für fast jeden Neuland.
Neuland ist in diesen Zeiten für die Bundeswehr vieles. Auch die Militärstrategie, die Verteidigungsminister Pistorius heute vorgestellt hat. Es ist die erste und sie sei nötig. Denn bereits 2029, so die militärische Führung, könnte Russland einen Krieg gegen die NATO führen.
Wir alle müssen uns darauf einstellen, dass Frieden und Freiheit, Wohlstand und Toleranz eben nicht mehr selbstverständlich sind, sondern dass sie verteidigt werden müssen und das heißt, wir müssen sie verteidigen können.
Nur wie genau man sich verteidigen will, bleibt geheim.
Es versteht sich von selbst, dass wir diese Szenarien nicht öffentlich machen können. Sonst könnten wir Wladimir Putin auch in unseren E-Mail-Verteiler aufnehmen.
Und so bleibt vieles vage.
Wir sind bislang hingegangen und haben uns feste Strukturen gegeben. Wir haben gesagt, wir brauchen so und so viele Bataillone, wir brauchen so und so viele Kompanien, wir brauchen, um in Ihrem Beispiel zu bleiben, so und so viele Panzer. Wir gucken jetzt darauf, welche Wirkung können wir erzielen.
Nur beim benötigten Personal wird es konkret. Die Zahl der aktiven Soldatinnen und Soldaten soll von bislang etwa 186.000 auf 260.000 erhöht werden und die der Reserve von 70.000 auf 200.000 bis 2035, also auf insgesamt 460.000 einsatzbereite Soldaten. Es gibt inzwischen mehr Bewerbungen, doch André Wüstner vom Bundeswehrverband hat Zweifel, dass das reicht, um alle Anforderungen zu erfüllen.
Bezogen auf die Zahlen, ja, man kann ein Tick optimistisch sein. Bezogen auf die Größenordnung in Gänze bleibe ich dabei, gehe ich nicht davon aus, dass es auf Dauer über Freiwilligkeit gelingt.
Die Bundeswehr soll zur stärksten konventionellen Armee in Europa umgebaut werden. Der Weg ist noch weit, auch mit einer Militärstrategie.
In der öffentlichen Wahrnehmung wird sie nur dann irgendeine Bedeutung haben, wenn sie dazu führt, dass die Streitkräfte einsatzfähiger werden und dass Deutschland und Europa insgesamt besser geschützt sind. Das wird der Maßstab sein und daran wird sich der Minister messen lassen, Strategie ja oder nein.
Die Fragen an Verteidigungsminister Pistorius werden drängender, auch von den Abgeordneten aller Parteien. Gerade weil man der Bundeswehr Milliarden an Steuermitteln zur Verfügung stellt.
Ja, und Fragen habe ich auch gestellt an Boris Pistorius vor der Sendung. Er war bei einem Termin in Kiel. Guten Abend, Herr Pistorius.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Ja, mit der neuen Strategie soll ja gezielter festgehalten werden, was die Bundeswehr können muss, wofür sie Geld ausgeben soll. Aber die Zeitenwende ist ja schon 4 Jahre alt. Sie investieren seit Jahren in die Bundeswehr. Warum kommt die Strategie jetzt erst und stellt sich die Frage, ob bisherige Investitionen dann strategielos waren?
Nein, das waren sie nicht. Und Herr Zamperoni, Sie verwechseln eine Militärstrategie mit einem Beschaffungsplan. Das ist nicht hier die Aufgabe, die wir auf dem Tisch liegen haben, sondern es geht darum festzulegen, wie wir im Konzert der NATO, im Feld Landes- und Bündnisverteidigung, im Falle eines künftigen Krieges, eines Angriffes kämpfen werden. Wie kämpft die Bundeswehr? Das ist die Militärstrategie und dahinter liegt das Fähigkeitsprofil, das legt dann fest, womit wir kämpfen und das wiederum dient der Erfüllung der NATO-Fähigkeitsziele und unserer eigenen nationalen Fähigkeitsziele. Das heißt, es geht vor allem um die Frage, welche Fähigkeiten müssen wir einbringen in die NATO-Verteidigungspläne. Und das heißt nicht im Einzelfall 3 oder 5 Panzer oder dieses oder jenes, sondern Fähigkeiten sicherzustellen, damit die Wirkung, um die es geht, erbracht werden kann. Von daher, viel früher hätte diese Militärstrategie gar nicht erarbeitet werden können. Dafür braucht es Grundlagen und die sind erst seit letztem Sommer überhaupt da.
Aber die Beschaffung ist ja ein zentraler Aspekt der ganzen Sache und die müssen Sie ja auch mit einer gewissen Strategie schon angehen. Und seit einigen Jahren beschaffen Sie ja schon neues Material, Sie haben immer neue Summen zur Verfügung. Deswegen die Kriegstüchtigkeit, müsste die nicht schon früher da sein?
Ja, aber ich verstehe den kritischen Ton Ihrer Frage nicht. Wir beschaffen doch wie verrückt, um es mal salopp auszudrücken. Wir haben jedes Jahr einen neuen Rekord an 25 Millionen Euro Vorlagen im Parlament. Wir beschaffen sehr, sehr viel. Wir bestellen sehr, sehr viel. Aber gleichzeitig können wir natürlich die Dinge nicht innerhalb von 24 Stunden geliefert bekommen. Auch die Industrie braucht Zeit zu produzieren und ihre Produktionskapazitäten hochzufahren. Das passiert alles. Aber wir haben ordentlich Tempo vorgelegt in den letzten 3 Jahren. Und wenn Sie in die Truppe gehen und fragen, was sich verändert hat, werden Sie die entsprechenden Antworten auch bekommen. Und natürlich wissen wir trotzdem, dass noch nicht alles da ist, wo es hingehört. Aber deswegen legen wir jetzt eben noch eine Schippe drauf.
Naja, der Unterton kommt vielleicht daher, dass Sie in der Strategie ja einen Bogen spannen bis tief ins nächste Jahrzehnt, Ende der 30er Jahre. Aber der Generalinspekteur etwa hat heute auch nochmal betont.
Das ist das Wesen einer Strategie.
Genau, aber der Generalinspekteur und auch Sie aus Ihrem Haus haben dann immer wieder gehört, dass Russland schon 2029, das ist in 3 Jahren, in der Lage wäre, NATO-Gebiet großflächig anzugreifen. Müsste die Strategie dann also nicht schneller oder ehrgeiziger sein?
Nein, Sie verwechseln Strategie mit operativer Planung. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir bis 29 alles tun. Und das ist auch noch heute noch mal klar von uns so adressiert worden, dass wir alles in dem größtmöglichen Tempo tun, was wir bis 29 erreichen können. Das hat erste Priorität. Zeitgleich, und das ist der zweite strategische Ansatz, geht es um die Jahre bis 35 und darüber hinaus, weil die Bedrohung ja nicht 2029 aufhört. Das ist das Wesen einer Strategie, Herr Zamperoni, dass Sie in verschiedenen Phasen und Etappen denken und nicht in Stichtagen.
Aber wäre die Bundeswehr bereit, wenn 2029 ein Angriff irgendwo auf ein NATO-Gebiet käme?
Wenn ich jetzt sagen würde, nein, würden sich alle Gegner von Deutschland freuen. Wenn ich jetzt sagen würde, ja, würden die Kritiker sagen, wovon träumt der? Also ganz ehrlich, wir sind dabei, die Fähigkeiten auszubauen. Wir werden 2029 und auch schon früher große weitere Fähigkeiten besitzen, zusammen mit unseren NATO-Partnern. Wir sind ehrgeizig in unseren Zielen und wir erreichen sie auch. Und gleichzeitig ist 2029, wie soll ich sagen, kein Stichtagsdatum, an dem etwas passiert. Das ist ein strategisch gesetzter Punkt, um deutlich zu machen, ab wann man theoretisch mit einer solchen Gefahr rechnen muss. Und wir arbeiten gezielt darauf hin, Herr Zamperoni.
Am Truppenziel halten Sie vorher fest, obwohl ranghohe Militärs auch eine noch größere Aufstockung bei der aktiven Truppe fordern. Haben Sie die Befürchtung, dass sonst der freiwillige Wehrdienst vielleicht nicht ausreicht und eine größere Aufstockung nicht ohne eine Wehrpflicht ginge?
Herr Zamperoni, wenn Sie die Militärstrategie lesen und wenn Sie heute dabei gewesen wären, dann wüssten Sie, dass sowohl in der Strategie das drinsteht und ich es heute auch noch gesagt habe, wir sprechen von einer Zielgröße perspektivisch von mindestens 460.000. Da ist kein Deckel drauf, das ist eine Zielgröße, aber es ist nicht der Deckel, sondern im Grunde genommen die Richtung, in die wir gehen. Und mindestens heißt mindestens. Und wenn die Bedarfe sich ergeben in den Teilstreitkräften oder durch eine Veränderung der militärischen Bedrohung, dann werden wir selbstverständlich darüber hinausgehen.
Ja, ich habe die Punkte, die das betreffen, mir angeguckt. Aber eben in dieser neue Fokus ist ja, dass Sie da eine Zielgröße haben, die Sie ja jetzt schon seit Jahren nicht erreichen. 210.000.
Herr Zamperoni, was heißt denn seit Jahren? Das Ziel existiert doch noch gar nicht so lange. Als ich ins Amt kam, hatten wir gerade mal schlappe 180.000 Soldatinnen und Soldaten. Jetzt sind wir bei 185.000, 186.000. Die Bewerberzahlen steigen monatlich und die Einstellungszahlen auch. Wir werden sehen, wie schnell wir vorankommen. Und ja, daran hat nie jemanden Zweifel gelassen. Wenn die Zahlen für einen geordneten, schnellen Aufwuchs nicht reichen, werden wir über eine Bedarfspflicht diskutieren und entscheiden müssen. Aber dieser Zeitpunkt ist nicht heute. Und auch der heutige Tag der Militärstrategie, des Fähigkeitsprofils und anderer Papiere, Grundsatzpapiere, die wir heute vorgelegt haben, ist nicht der Tag, darüber jetzt zu fabulieren, ob das kommt oder nicht. Die Zielgröße ist gesetzt und wir tun alles dafür, sie zu erreichen. Und gleichzeitig ist sie kein Endpunkt, kein Deckel, sondern bestenfalls eine Richtung.
Und mit dieser Aufstellung und dieser Strategie wollen Sie auch vermehrt Lasten in der NATO übernehmen. Ist die Bundeswehr dazu in der Lage, gerade auch was Material angeht?
Wir sind genauso in der gleichen Lage wie andere NATO-Länder auch, aber wir sind die größte Volkswirtschaft in Europa. Wir sind der größte NATO-Partner in Europa. Wir haben den Anspruch, die größte konventionelle Armee in Europa zu stellen. Und natürlich erwarten unsere NATO-Partner, und das wird in allen Gesprächen in Brüssel und anderswo deutlich, von Deutschland auch eine gewisse Führungsrolle, eine Verantwortungsübernahme. Aber ja, wir sind schon heute der größte Leistungserbringer in der NATO in Europa. Und von daher wird sich an dieser Situation auch nichts ändern.
Nun wird gerade aktuell auch die Frage diskutiert, wie sich Deutschland, das größte Land hier in Europa, diesbezüglich auch an einem Einsatz an der Straße von Hormus beteiligen könnte, etwa mit unseren Minenräumern. Hätten wir davon überhaupt genug? Wären wir dazu in der Lage, da mitzumachen?
Herr Zamperoni, wir haben mehr Minenräumboote, Minenjagdboote als viele andere Nationen. Wir sind in diesem Bereich wirklich Anlehnungs- und Vertrauenspartner für die NATO-Alliierten. Wir können das und wir wollen das tun. Voraussetzung aber ist, um das noch mal sehr deutlich zu sagen, ein Ende der Kampfhandlung, ein völkerrechtlicher Rahmen, der dieses Mandat trägt, und dann einen entsprechenden Beschluss des Bundestages. Und noch mal, ja, wir können das. Wir haben das Anfang der 90er gemacht nach dem Irakkrieg. Wir sind sehr spezialisiert auf das Räumen von Minen und haben diese Fähigkeit angeboten, dann einzusetzen, wenn die eben genannten Bedingungen erfüllt sind.
Sagt der Bundesverteidigungsminister. Herr Pistorius, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne, Herr Zamperoni.
Das ganze Interview mit Boris Pistorius sehen Sie auf unserem Tagesschau-Kanal bei YouTube. Und zur ersten Militärstrategie für die Bundeswehr hat Thomas Schneider vom Südwestrundfunk folgende Meinung.
Wo er hin will mit der Bundeswehr, das hat Boris Pistorius heute ziemlich klar gemacht. Sie soll eine Armee werden, die gemeinsam mit den NATO-Partnern auf die Bedrohung durch Russland besser vorbereitet ist und mehr Verantwortung übernimmt. Heißt, eine modernere und, na klar, größere Bundeswehr. Aber wie er an dieses Ziel kommen will, ist mir nicht klar. Mehr junge Menschen als aktive Soldatinnen und Soldaten gewinnen? Die Voraussetzungen dafür waren schon lange nicht mehr so gut wie jetzt. Denn nach vielen Jahren, in denen wir an unserer Armee ziemlich verantwortungslos gespart haben, ist erstmals wieder Geld da. Das kann die Bundeswehr nutzen, um ein attraktiver Arbeitgeber zu werden. Aber viele Junge ziehen ein Leben in Uniform noch nicht mal in Erwägung. Einfach, weil es ihnen völlig fremd ist und irgendwie auch ein bisschen bedrohlich. Auch wenn die Bewerberzahlen zuletzt gestiegen sind, für mich ist klar, ohne einen verpflichtenden Wehrdienst, der eben auch die Chance bietet, die Truppe kennenzulernen, wird das mit dem Anwachsen der Bundeswehr nichts. Jedenfalls nicht so schnell wie nötig. Ohne Wehrpflicht aber steht auch noch ein zweites Kernelement der neuen Militärstrategie in Frage. Mehr Reservisten als bisher. Absolut plausibel, aber wer Reservist werden soll, muss ja erstmal beim Bund gewesen sein. Und übrigens, Reserveübungen sind bisher freiwillig. Für den Reservisten genauso wie für dessen Arbeitgeber, der ihn oder sie beurlauben soll. Das ist ungünstig. Ich meine, die Reserveübung muss verpflichtend werden und die Freigabe des Arbeitgebers auch. Mehr Pflicht und weniger Hoffen auf Goodwill. Das täte Pistorius an sich richtiger Strategie gut.
Die Meinung von Thomas Schneider. Heute Abend wäre sie eigentlich abgelaufen, die zweiwöchige Waffenruhe im Iran-Krieg. Doch gestern Abend kündigte US-Präsident Donald Trump dann an, sie zu verlängern auf unbestimmte Zeit erstmal. Der Ball liege jetzt vielmehr in Teheran, die Vorbedingungen zu akzeptieren. Doch dort denkt man nicht mal daran. Stattdessen veranstaltete das Regime Kundgebungen als Machtdemonstration. Es fühlt sich bestärkt in seiner Annahme, der übermächtigen Militärmacht USA nicht nur getrotzt zu haben, sondern mit der Blockade der Straße von Hormus sogar den längeren Hebel zu haben. Und dazu jetzt aus Washington Gudrun Engel, die Leiterin unseres ARD-Studios dort. Gudrun, Donald Trump hat erst gedroht und gedroht, dann aber die Waffenruhe doch verlängert. Ist das nicht auch ein Zeichen, dass letztlich die Iraner hier gerade den Ton angeben?
Naja, zumindest hat er die Iraner mit seinen ständigen, konsequenzlosen Ultimaten nicht besonders beeindruckt. Klar, er droht, er postet, er poltert herum, aber dann folgt so wenig. Im Gegenteil, dann wird alles nochmal immer aufgeschoben. Und seine Sprecherin im Weißen Haus hat gerade auch nochmal in einem Briefing bestätigt, dass es im Moment kein Ultimatum gibt, keinen festen Zeitrahmen, dass im Moment alles offen ist und man das auf sich zukommen lässt. Und deswegen merkt natürlich der Iran, sie können hervorragend auf Zeit spielen und erst mal abwarten. Sie haben auch zu Protokoll gegeben, also die Iraner jetzt, sie werden nicht zulassen, dass der Verhandlungstisch am Ende zu einem Tisch der Kapitulation werde. Deswegen werde man sich das Ganze jetzt erst mal gelassen angucken. Und die Iraner haben ja auch die Zeit, denn sie müssen ja auch nicht auf Beliebtheit bei ihrem eigenen Volk setzen. Das Regime kann da ja schalten und walten, wie es möchte. In den USA hingegen zählt natürlich für Donald Trump jeder potenzielle Wähler, jede potenzielle Wählerin. Und deswegen hat er Druck, etwas zu erreichen, denn dieser Krieg ist hier wahnsinnig unbeliebt und Donald Trumps Beliebtheitswerte sind im Keller.
Vor diesem Hintergrund, wird es dann überhaupt noch Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran geben?
Also man kann das natürlich nie ganz ausschließen, dass es noch zu Verhandlungen kommt. Aber das ist im Moment alles offen. So schnell wie Donald Trump sich das gewünscht hat, ist das sicherlich nicht. Gleichzeitig hören wir, im Hintergrund laufen weitere Vorbereitungen für mögliche Gespräche. Und auch der Flugzeugträger, die USS George W. Bush, ist auf dem Weg bald dort, eben auch an der Straße von Hormuz mit weiteren 6.000 Soldaten. Donald Trump hätte also beide Optionen, Verhandlungen oder weitere Kampfhandlungen. Allerdings bislang ist halt nie irgendwas dabei rausgekommen.
Gudrun, vielen Dank für die Informationen nach Washington. Der Irankrieg und die Zukunft des Seewegs über die Straße von Hormuz haben sehr direkte Auswirkungen auf unsere Wirtschafts- und Wachstumszahlen. Vor allem wegen der Preissprünge bei Öl und Gas hat Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche heute die Konjunkturprognose halbiert und erwartet für dieses Jahr nur noch ein Mini-Wachstum von 0,5%. Und dann kam eine weitere schlechte Nachricht hinzu aus Moskau. Und sie betrifft diese Raffinerie im brandenburgischen Schwedt, die für die Energieversorgung Berlins und des Nordostens Deutschlands zentral ist. Denn bislang kommt hier Erdöl aus Kasachstan an, das über Russland durch die nördliche Druzhba-Pipeline geleitet wird. Doch ab dem 1. Mai stoppt Russland diese Durchleitung. Angeblich aus technischen Gründen. Marc Steinhäuser und Georg-Stefan Russew.
Es sieht auf den ersten Blick nicht so aus, aber hier, 100 Kilometer nördlich von Berlin, trifft in diesen Tagen alles aufeinander. Geopolitik, Versorgungssicherheit und die Krisenstimmung. Die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt sichert fast die gesamte Versorgung der Hauptstadt und Brandenburgs mit Sprit, Kerosin und Heizöl. Ein Lieferstopp bedroht die Produktion.
Wir nehmen die Situation sehr ernst und für PCK würde das bedeuten, dass wir die Rohölverarbeitung entsprechend reduzieren müssten. Wir erhalten aktuell rund 20% unserer Rohöllieferung über Kasachstan. Ja, man hat das Gefühl, wir rennen von einer Krise in die nächste. Und da muss man sagen, da muss hier jetzt wieder politisch wieder agiert werden.
Die Plakate erinnern an bessere Zeiten. Das kasachische Öl ist zentral für den Betrieb, auch für die Einwohner.
Finde ich schon recht furchtbar, was da alles so passiert jetzt. Und wer sich alles gegen und miteinander verbündet, um die Wirtschaft eigentlich zu belasten und ja, zum Sterben zu bringen.
Schlimm. Ist schlimm. Wer weiß, was dann hier ausgeschwemmt wird.
Die Rohstoffe müssen fließen für Verbraucher und Firmen, das weiß auch Katharina Reiche. Die Bundeswirtschaftsministerin wiederholt wie so oft, die Energieversorgung sei gesichert, auch in den Raffinerien.
Ich gehe davon aus, dass die Lieferungen bleiben und dass das PCK in der Lage ist, Produktion auf dem Niveau zu halten.
Das Niveau halten. Für die Gesamtwirtschaft wird das schwer. Es ist nur noch ein Mini-Wachstum, das die Bundesregierung in diesem Jahr erwartet. Die Prognosen nochmal halbiert. In der Wirtschaft spricht man über Insolvenzen statt Investitionen. In der Frühjahrsprognose sieht die Wirtschaftsministerin nicht nur den Irankrieg als Ursache, sondern erneut viele Strukturprobleme im Land.
Investitionen nicht nur zu tätigen, sondern auch Investitionen anzulocken aus dem Ausland. Darum muss es gehen. Insofern spiele ich gerne die Cassandra und warne davor, nicht allzu großzügig mit Steuermitteln umzugehen.
Die Cassandra der Regierung. Reiche kokettiert mit der griechischen Mythologie. Sieht sich offenbar als eine, die Wahrheiten ausspricht und ungehört bleibt. Zum Beispiel von ihm, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil. Dessen Spielräume dürften mit weniger Einnahmen noch enger werden und Entlastungen noch schwieriger.
Deswegen dränge ich drauf, dass wir eine Reform der Einkommenssteuer auf den Weg bringen. Wir wollen viele Menschen in diesem Land spürbar entlasten. Und natürlich heißt das aber auch, dass Spitzenverdiener in diesem Land stärker an die Verantwortung gezogen werden.
Steuern, Sozialabgaben, Energiekosten. Bei Schwarz-Rot wird weiter gerungen um Entlastungen und Belastungen und um das, was die Weltlage erlaubt.
Und dazu jetzt unser Hauptstadtstudio-Korrespondent Marc Steinhäuser in Berlin. Marc, was ist da los in der Koalition in Berlin? Unstimmigkeiten in Steuerfragen heute, gestern bei Rente und davor gab es ja auch schon einige Knackpunkte.
Die Nervosität ist offenbar groß bei Schwarz-Rot. Es vergeht kein Tag ohne neue Sparvorschläge. Ganz aktuell wird heftig darüber gestritten, wie man mit den Gesundheitskosten von Bürgergeldempfängern umgeht, ob man Teile von ihnen aus dem Haushalt finanziert und im Gegenzug dafür vielleicht Leistungen einschränkt. Die gute Nachricht von heute ist, die Wirtschaftsministerin Katharina Reiche hat zumindest Steuererhöhungen für manche nicht kategorisch ausgeschlossen. Die schlechte Nachricht aus diesen Tagen ist aber auch, in so einer Lage, wo so viel debattiert, diskutiert wird, wo so viel auf dem Tisch liegt, da bräuchte es ja eigentlich einen Chef, der das gut moderiert und zusammenbindet. Aber es ist ausgerechnet Bundeskanzler Friedrich Merz selbst, der die Emotionen und die Diskussionen anheizt, wie etwa mit seiner unbedachten Äußerung zu einer Basisabsicherung, die die gesetzliche Rentenversicherung nur noch darstellen könne. Das Ganze, das bringt den Koalitionspartner ziemlich auf die Palme und das ist tatsächlich eine schlechte Grundlage für die jetzt anstehende in den Reformverhandlungen.
Das klingt nach vielen Runden, die da noch gedreht werden müssen, aber so viel Zeit bleibt der Koalition ja gar nicht, oder?
Es bleibt eigentlich kaum Zeit, denn die Vorhaben sind groß. Rente, Steuern, Gesundheit, das hängt alles miteinander zusammen. Schon in der kommenden Woche, da will eigentlich Lars Klingbeil die Eckwerte für den Haushalt für das kommende Jahr vorlegen. Wir wissen seit heute, ein paar Milliarden Euro Schulden darf er wohl mehr machen, weil die Wirtschaftsprognose nach unten korrigiert wurde. So sind da die Regeln. Aber er hatte zuletzt von 20 Milliarden Lücken gesprochen im kommenden Jahr alleine. Und gleichzeitig sollen ja die Steuern im Januar eigentlich für kleine und mittlere Einkommen sinken. Dafür fehlt aber noch das Geld. Viel Zeit bei diesem Zeitfenster bis zum Sommer bleibt also nicht.
Marc, vielen Dank für die Informationen nach Berlin. Ja, die steigenden Energiepreise, die machen nicht nur Verbrauchern und Politik hierzulande Sorgen. Sie beschäftigen natürlich auch unsere europäischen Nachbarländer. Zwar befürchten die wenigsten zu diesem jetzigen Zeitpunkt, dass wir bald zu Hause im Dunkeln oder im Kalten sitzen müssen. Dennoch will die EU Maßnahmen ergreifen und enger zusammenarbeiten, damit Bürgerinnen und Bürger, aber auch Unternehmen und Fabriken gut durch diese und auch künftige Energieengpässe kommen. Unter anderem durch eine koordinierte Senkung der Stromsteuer in den Mitgliedsländern. Wie die EU-Kommission darüber hinaus die Energieversorgung sicherstellen will, aus Brüssel Stefan Stuchlik.
Gerade eben hat Delane, das flämische Nahverkehrsunternehmen, den tausendsten Elektrobus in Dienst gestellt. Hier im belgischen Löwen macht man sogar die ersten Schritte in Richtung autonomes Fahren. Elektrifizierung, Innovation, ein Unternehmen ganz nach den Vorstellungen der EU. Für die Umstellung gibt es ausreichend Förderung, sagt das Unternehmen.
Es ist auch unterstützt unter anderem durch die Europäische Union, das Projekt EIT Urban Mobility. Auch sehr viele andere Partner in Belgien, andere öffentliche Verkehrsfirmen.
Geld sei da, sagt die EU-Kommission heute. Aber die Krise jetzt zeige, dass die Mitgliedstaaten zu wenig Ehrgeiz bei der Umstellung auf grüne Energie entwickelt hätten. Wir brauchen dringend ein anderes Energiesystem, das auf grüner, lokaler Energie beruht. Wir brauchen Elektrifizierung und das möglichst effizient. Das erst gibt Europa Freiheit und Autonomie. Das erst macht uns weniger anfällig. Kurzfristig wolle man bei fossilen Treibstoffen helfen. Für Flugbenzin werde ein europäisches Überwachungssystem eingerichtet, das zeigt, welches Land wie viel Kapazitäten etwa in den Raffinerien habe. Wir werden schnell Schritte unternehmen, dass die Versorgung mit Treibstoffen, vor allem Kerosin, überall in der EU ausreichend sein wird. Ich weiß, dass das viele wegen der Reisezeit im Sommer beunruhigt. Wir müssen uns besser koordinieren, um für alle genügend Vorräte zu sichern. Die deutsche Industrie kann mit diesem konkreten Vorschlag gut leben, mit der großen Aufforderung zu mehr grüner Wirtschaft nicht.
Es ist ein bisschen wie, ich habe ein verstopftes Rohr und mache zunächst mal einen Gesamtsanierungsplan fürs Haus. Ich glaube, so kann man es am besten zusammenfassen. Es sind ein paar gute Sachen dabei, aber im Grundsatz ist es aus unserer Sicht zu weit in die Zukunft gerichtet und zu wenig auf die aktuelle Krise ausgerichtet.
Schnellerer Umbau zu erneuerbarer Energie. Welche Aussichten hat dieser Vorschlag der EU-Kommission? Das Kernstück dieses Umbaus, den CO2-Zertifikatehandel, will der Bundeskanzler geändert sehen. Und zwar im Sinne der Wirtschaft, sagt er heute. Im Lauf der künftigen Verhandlungen müssen wir den Handel für CO2-Zertifikate nachbessern, und zwar klar in Richtung Wettbewerbsfähigkeit. Wir müssen dabei vor allem auf die energieintensiven Wirtschaftszweige Rücksicht nehmen. Beim Gipfel ab morgen wollen die Staats- und Regierungschefs über die Kommissionsvorschläge debattieren. Nach einer Zustimmung zu mehr grünem Wirtschaften sieht es nicht aus.
Und mit Energie hat auch eine andere Entscheidung der EU zu tun. Mehr dazu jetzt in weiteren Nachrichten. Susanne, mit dir.
Der scheidende ungarische Ministerpräsident Orbán hat seine Blockade der Ukraine-Kredite aufgegeben. Auslöser dafür war die Reparatur der Druzhba-Pipeline in der Ukraine, durch die Ungarn russisches Öl bekommt. Orbán hatte Kiew vorgeworfen, die Pipeline beschädigt zu haben. Damit kann die EU nun 90 Milliarden Euro für die Ukraine freigeben und ein weiteres Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen. Die Bundesregierung hat eine Reform der medizinischen Notfallversorgung auf den Weg gebracht. Sie soll die Überlastung von Rettungsdiensten und Notaufnahmen der Krankenhäuser beheben. Geplant ist unter anderem, dass schon am Telefon oder per Videosprechstunde eingeschätzt wird, ob tatsächlich ein Notfall vorliegt. Dadurch sollen die Abläufe effizienter und kostengünstiger werden. Kassenärzte und Krankenhäuser kritisieren das als unrealistisch und fürchten im Gegenteil eine Mehrbelastung. Am Frankfurter Flughafen geht morgen ein drittes Terminal in Betrieb. Dort sollen pro Jahr etwa 19 Millionen Passagiere abfliegen und ankommen können. Bislang waren es in Frankfurt insgesamt gut 60 Millionen. Vorerst übernimmt das neue Terminal aber die Funktion eines der beiden alten, was dann saniert wird. Die Eröffnung war eigentlich schon vor 4 Jahren geplant, hatte sich aber wegen der Covid-Pandemie verzögert. Die NASA hat ein neues Weltraumteleskop vorgestellt, das im September ins All gebracht werden soll. Benannt ist es nach Nancy Grace Roman, die das Vorgängermodell Hubble mitentwickelt hatte. Mit dem neuen Roman-Teleskop lässt sich nun ein wesentlich größerer Himmelsausschnitt beobachten. Die NASA will damit Sonnensysteme suchen, die unserem ähneln, sodass auch dort Leben möglich wäre.
Liliane Henriette Charlotte Bottancourt hatte nicht nur einen klangvollen Namen, sie war als Erbin des Kosmetikkonzerns L'Oréal wohl auch die reichste Frau der Welt. Mit einem Vermögen von geschätzt 36 Milliarden US-Dollar lässt sie sich bestimmt sorgenloser leben, aber auch glücklicher. Sie soll zumindest ausgelassener gelebt haben, als er in ihr Leben trat, der Fotograf François-Marie Barnier, und bedankte sich dafür bei ihm mit Gemälden, Immobilien und Geld in Millionenhöhe. Barnier wurde später wegen Ausnutzung von Schwäche verurteilt. Bottancourt soll aber nicht nur ihn, sondern auch konservative Politiker mit Bargeld versorgt haben, was in Frankreich eine Staatsaffäre auslöste. Also reichlich Stoff als Vorlage für einen Film, der morgen mit Isabelle Huppert in die deutschen Kinos kommt. Daniel Ronell.
Ausgelassen auf der Tanzfläche. Hier blüht eine Frau auf, die sich normalerweise nicht gehen lässt, sondern als schwerreiche Erbin eines Kosmetikkonzerns die Zügel in der Hand hält.
Die Philosophie meines Vaters war lieber 100-mal die Qualität eines Produktes, statt 100 Produkte nur einmal zu kontrollieren. Sie wollen gern Geschäfte machen? Gut, machen wir Geschäfte.
Er will vor allem eines, ihr den Kopf verdrehen. Als Fotograf Pierre Alain in ihr Leben tritt, trifft die reichste Frau der Welt auf einen Sprücheklopfer. Aufdringlich, aber charmant.
Ich möchte auf dem Foto genau die Frau offenbaren, die Sie sind. Und ihre Geschichte, die aber natürlich noch lange, lange nicht vorbei ist.
Ich bin nicht sicher, ob sie weiß, dass sie unglücklich ist. Das ist das Interessante am Film. Offensichtlich fehlt ihr etwas im Leben, sonst hätte sie diesen Mann ja nicht beachtet und er nicht diesen Einfluss auf sie.
Cannes im vergangenen Jahr. Isabelle Huppert, ganz Grande Dame, stellte das satirische Drama vor. Es basiert auf einer wahren Geschichte und Frankreichs Kinostar Huppert, mittlerweile 73,
dürfte ich ihre Hand halten,
spielt die einsame Matriarchin, die ihren zweiten Frühling erlebt. Dass der Schmeichler homosexuell ist, stört sie nicht weiter.
Ich werde Ihnen nicht sagen, dass ich wie diese Frau bin, die nicht bemerkt, was da passiert. Obwohl, manchmal denke ich das schon ein bisschen. Weil bei mir ist es der pure Instinkt, das Bauchgefühl, das mich bei einer Rolle leitet.
Ihre Rolle jetzt ist angelehnt an Liliane Bettencourt. Sie war als Großaktionärin des L'Oréal-Konzerns, hier mit ihrer Tochter Françoise, tatsächlich vermögend wie keine zweite. Dem Fotografen, den es wirklich gab, machte Bettencourt millionenschwere Geschenke zum Unmut der Tochter.
Solange Papa lebte, habe ich mich rausgehalten.
Und jetzt als Witwe bin ich abhängig von dir?
Ich werde das nicht mehr zulassen. Ich gehe vor Gericht, wenn es sein muss.
Ich bin ja selbst schuld. Ich habe dich zu sehr verwöhnt.
Hast du mich je geliebt?
Ja, jetzt ist es zu spät, du bist nicht mehr zu retten.
Was sind schon ein paar Millionen, wenn man Milliarden hat? Die Hauptfigur kann einem leid tun. In diesem Film, der die politischen Verwicklungen der wahren Geschichte größtenteils ausklammert und die Gefühle in den Vordergrund stellt. So bietet er zumindest eine Bühne für Isabelle Huppert samt Finanztipp.
Es ist genug Geld für alle da.
Unbezahlbar jetzt die Wetteraussichten mit Claudia Kleinert.
Ja, Ingo, da haben wir eigentlich nur Sonne im Gepäck für die nächsten Tage und für die Nacht einen sternklaren Himmel. Und das ist wichtig, denn heute Nacht kann man einen Sternschnuppenregen bewundern. Die Lyriden, davon wird es sehr, sehr viele zu sehen geben. Am besten guckt man so Richtung Norden, Nordosten und man ist am besten natürlich da, wo wenig andere Lichtquellen sind. Also außerhalb von größeren Städten oder Lichtquellen. Heute Nacht der Höhepunkt, deswegen es lohnt der Blick zum Himmel, denn es wird eben oft gar keine Wolken geben. Und die nächsten Tage bleibt es dann auch bei uns mit Hochdruckeinfluss, tagsüber wenig Wolkenfelder. Das Einzige, was zu uns reinziehen wird, sind so ein paar dichtere Hochnebelfelder von der Nordsee. Die sorgen dann morgen im Nordwesten für etwas dichtere Wolken. In Sachen Regen, obwohl der April für viele Regionen bisher viel zu trocken ist, passiert gar nichts. Sie sehen, es ist jetzt bis Samstag, jetzt geht es sogar bis Sonntag. Genau über Mitteleuropa bleibt es trocken. Die Tiefdruckgebiete bleiben erst einmal weit draußen auf dem Atlantik. Dementsprechend wird es bei uns zwar dichtere Wolken dann geben können, auch jetzt schon am Wochenende, aber eben kein Nass von oben. In der Nacht dementsprechend eben auch etwas dichtere Seenebelfelder, die sich Richtung Schleswig-Holstein und Niedersachsen hereinschieben. Morgen im Laufe des Tages kommen die dann insgesamt in die Nordhälfte voran. Sonst bleibt es nach wenigen Nebelfeldern sehr sonnig. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf Werte von meist 7 Grad Richtung Helgoland und minus 4 Grad am Alpenrand. Morgen Nachmittag dann Höchsttemperaturen im Norden. Zwischen 10 und 15 Grad im Südwesten werden es bis zu 23 Grad sein. Und die nächsten Tage kommen immer mal wieder etwas dichtere, tiefhängende Wolken in den Norden gezogen. Über der Mitte und im Süden ist es meist sehr sonnig, oft sogar wolkenlos und die Temperaturen gehen am Freitag auf 24, am Samstag sogar auf einen Sommertag, also 25 Grad im Südwesten.
Claudia, vielen Dank für diese Aussichten. Und wir haben zum Schluss noch Meldungen vom Sport, denn es könnten Festwochen für den FC Bayern München werden. Denn nur 3 Tage, nachdem die Herren vorzeitig vorgelegt hatten, zog das Frauenteam am Abend nach und sicherte sich mit einem 3:2-Sieg bei Union Berlin ebenfalls vorzeitig die 4. deutsche Meisterschaft in Folge. Serienmeister können also nicht nur die Männer. Und in Champions League und DFB-Pokal sind sie ja auch noch im Rennen. Ebenfalls wie die Männer, die sich nicht mit dem Meistertitel allein zufrieden geben wollen. Und so gab es heute Abend einen wichtigen Termin für die Bayern-Herren im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen. Ob die Rückkehr ins Finale in Berlin nach 6 Jahren geglückt ist, Benedikt Brinser.
Die Freude riesig. Erstmals seit 6 Jahren überhaupt stehen die Bayern mal wieder im Pokalfinale. Von Beginn an ist der Auftritt dominant. Luis Diaz gegen Marc Flecken, 16. Minute. Die Bayern haben mehr Ballbesitz und vor allem einige Chancen. Jamal Musiala auf Harry Kane. In der 22. Minute erzielt der Engländer das 1:0. Es ist schon sein 7. Tor in dieser Pokalsaison. Die Führung ist hochverdient. Leverkusen wird erst nach der Pause zielstrebiger. Teller mit der besten Chance zum Ausgleich in der 52. Minute. In der Nachspielzeit schmücken die Bayern die Führung noch aus. Goretzka auf Diaz, der nicht im Abseits steht, das 2:0. Bayerns Traum vom Triple lebt weiter, Leverkusen dagegen ausgeschieden.
Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten begrüßt nun Sandra Maischberger ihre Gäste.
Und eine von ihnen ist Bundesarbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende Bärbel Baas.
Ja, und morgen Abend sehen wir uns dann in der Halbzeitpause des anderen DFB-Pokal-Halbfinals, dann zwischen Stuttgart und Freiburg. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.